Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-KI-Podcast, dem AI-Melange aus Wien. Der Frühling ist in voller Pracht in Wien eingekehrt. Wir haben fast 30 Grad heute und wir atmen natürlich alle auf bei der Sonne. Außer die Allergiker. Die KI hat leider noch keine Kur für euch, aber vielleicht bald. Ich drücke euch jedenfalls die Daumen. Mein heutiger Gast, hurra, hurra, ist ein Erfinder, ein kreativer Geist, ein fleißiger Innovator, ein Vorreiter der KI-Tools-Gestaltung im News-Bereich. Er ist auch Gewinner des berühmten EBU-Innovationspreises mit dem Tool iDITOR. Er ist Producer und auch ein bisschen ein Chartstürmer, auch wenn er nicht darüber reden möchte. Also, niemand geringerer als Marco Mursteiner vom österreichischen Rundfunk, ORF, Trüt Trüt. Lieber Marco, herzlich willkommen beim AI Melange Podcast.
Hallo Anna, vielen Dank für deine Einladung. Du hast es eh schon angesprochen. Frühling ist da, die Allergie ist da, man hört es an meiner Stimme. Die Allergie hat bei mir voll zugeschlagen. Und wenn ich wünschte, hätte ich schon ein Tool dafür, dass man die Allergie wegkriegt. Danke für die Einladung.
Oh, ich wusste gar nicht, dass du auch ein Mitleidender bist. Toi, toi, toi. Ich bin schon wirklich gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Denn du bist wie nicht jeder in meinem Podcast, nämlich wirklich ein mega super Profi, was die KI betrifft. Daher bin ich wirklich besonders gespannt auf deine Gedanken und generell, wie es dir mit der KI im Allgemeinen und im Konkreten geht. Aber wie immer, zuerst ein kurzer Überblick über die News der Woche. Was ist diese Woche alles passiert und was ist relevant für euch zu wissen? Manchen ist schon aufgefallen, ChatGPT ist seit neuestem überfreundlich und überschmeichelhaft. OpenAI-CEO Sam Altman hat eingeräumt, dass die neuesten Updates von ChatGPT, konkret das Modell 4o, die Persönlichkeit des Chatbots übermäßig schmeichelhaft und nervig gemacht haben. Denn viele Benutzer berichten über eine sogenannte toxische Positivität, bei der ChatGPT selbst auf problematische Aussagen mit übertriebener Zustimmung reagierte. Altman kündigte an, dass bereits Korrekturen eingeleitet wurden und weitere im Laufe der Woche folgen sollen. Also vielleicht hat sich das Thema schon erledigt, weil es ist ein paar Tage alt. Interessante Frage ist, wie kommt es dazu? Also einerseits wurde ein kleiner sogenannter System Prompt geändert, nämlich die OpenAI hat es eigentlich gut gemeint. Die wollten eine kleine Anpassung machen, sodass das ChatGPT ein bisschen natürlicher wirkt, ein bisschen menschlicher wirkt, aber eben die Konsequenz war doch recht groß und wir lernten das neue Wort Syncophancy. Ich kannte das oder ich habe das nie eigentlich verwendet auf Englisch, also schmeichelhaft sein. Also das war dann die Auswirkung der Veränderung. Und warum das so sich stark auswirkte, die Vermutung ist, dass die Ursache in der Verstärkung durch menschliches Feedback liegen könnte. Also sozusagen zu viele Daten aus viele Nutzerdaten aus unserer eigenen Nutzung sind da hineingeflossen und daher dieses schmeichelhafte Benehmen. Und warum das nämlich jetzt problematisch ist, weil was kümmert es uns, dass die KI jetzt auf einmal total nett und total schmeichelhaft ist? Naja, wenn wir wirklich weiter, also mit der KI gut arbeiten wollen, wenn wir uns erweitern wollen, wenn wir neue Ideen generieren wollen, wenn wir einen Sparring-Partner haben wollen, naja, dann hilft das schon, wenn die andere Person oder die KI in dem Fall ein bisschen Kritik übt, ein bisschen hinterfragt und nicht eigentlich zu allem Ja und Amen sagt. Insofern bin ich wirklich sehr gespannt, ob wir dann in ein paar Tagen schon bemerken, dass eben ChatGPT ein bisschen strenger und kritischer mit uns umgeht. Übrigens interessant, andere Modelle verhalten sich nicht so. Beim O3-Modell berichten Menschen wie der Ethan Mollick, der berühmte Professor der Wharton University, dass dieses Modell im Vergleich zu anderen Modellen deutlich kritischer ist. Also genau das eben, das Hinterfragen der Themen noch stärker als alle anderen Modelle zeigt, weil O3 ist wirklich ein super Modell für Research und daher ist da, Gott sei Dank, ist eine gute Nachricht, dass das O3 kritischer ist. Naja, spannende Sache und wir sehen schon, kleine Veränderungen führen zu großen Auswirkungen. Was hat sich bei anderen Plattformen getan? Es gibt ein Update bei Adobe, nämlich die neueste Version von Firefly wurde veröffentlicht und diese Version kann KI-gestützte Tools für Bild, Video, Audio und Vektorgenerierung in einer einzigen zusammenhängenden Plattform vereinen. Also sozusagen Multimodalität wird hier wirklich gelebt. Und dieses Update beinhaltet verbesserte Modelle wie Image Modell 4 und Image Modell 4 Ultra für Bilder mit beispielloser Genauigkeit und Realismus, meint Adobe. Ich habe es ehrlicherweise nicht ausprobiert, weil ich keine Firefly-Nutzerin bin, aber ich glaube, das ist eine wirklich gute Nachricht für alle in der kreativen Branche, die auf Adobe und auf Firefly wirklich angewiesen sind. So, wenn wir schon bei dem Thema Bilder sind, auch eine Kleinigkeit aus der Welt von OpenAI und das ist tatsächlich spannend, ein bisschen technisch, nämlich OpenAI hat das neueste Bildgenerierungsmodell, das wir mittlerweile alle kennen aus den Ghibli-Bildern, das GPT Image One, in der API veröffentlicht. Was bedeutet das? Jetzt können andere Plattformen und andere Applikationen dieses Modell über die Schnittstelle abrufen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in der Adobe-Welt unterwegs seid oder Figma oder Wix oder vielleicht Canva, dann könnt ihr aus der Plattform heraus auf das Bildgenerierungsmodell von ChatGPT zurückgreifen und müsst nicht in die User Interface, also in das ChatGPT selbst einsteigen. Und das ist schon ziemlich cool, weil das einfach ein paar Klicks erspart und wir werden halt mit dem einen oder anderen Thema einfach schneller unterwegs sein. Schneller unterwegs möchte auch Microsoft sein mit Microsoft Copilot. Wir hatten ja vor 2 Wochen Hermann Erlach da und das war wirklich ein super, super Gespräch und viele Insights von Microsoft. Und jetzt hat sich Satya Nadella auch gemeldet und hat gesagt, es gibt neue KI-Agenten bei Microsoft Copilot, nämlich den Researcher und den Analyst. Was bedeutet das? Researcher hilft bei komplexen Rechercheprozessen, indem es OpenAIs Forschungsmodell, also Deep Research, mit den erweiterten Orchestrierungs- und Suchfähigkeiten von Microsoft 365 Copilot kombiniert, während der Analyst sowie ein Datenwissenschaftler arbeitet und auf OpenAIs O3 Mini Reasoning Modell basiert. Das heißt, Copilot wird jetzt viele Dinge können, das ChatGPT kann. Und das ist eine wunderbar, super tolle Antwort, also Nachricht für alle Business-User, die zum Teil nur Copilot verwenden dürfen, weil das Unternehmen nur das erlaubt. Und natürlich, weil man in der Oberfläche des Unternehmens bleibt und nicht irgendwie Daten hin und her verschiebt und vielleicht auch ein bisschen die Gefahr läuft, Datenschutz zu verletzen. Angeblich soll das alles im Mai ausgerollt werden. Ich drücke uns allen, die Copilot nutzen, die Daumen, weil dadurch, das wird wirklich eine großartige Bereicherung für dieses Tool. Das war's von mir. Ach, schon wieder waren das 4 Nachrichten. Ich versuche immer 3 Nachrichten, aber man weiß es nicht. 3 oder 4 oder 5. Und weil Marco Mursteiner ursprünglich mein Gast heute, ursprünglich ein Journalist ist und Redakteur, muss ich natürlich die allererste Frage an Marco stellen, welche KI-News, lieber Marco, haben dich diese Woche erstaunt und beschäftigt?
Ich muss ja zuerst sagen, man kommt ja gewissermaßen gar nicht mehr nach, alle KI-News irgendwie nur ansatzweise nachzuverfolgen, weil es halt schon so viele gibt. Jeden Tag liest man irgendwas, man weiß schon gar nicht mehr, was zu was gehört. Und selbst als Journalist, wo man ja eigentlich immer mit Neuigkeiten irgendwie konfrontiert ist und das eigentlich ja mag, aber man tut sich echt schon schwer, das irgendwie einordnen zu können. Mich hat diese Woche oder die letzten Tage vor allem, es ist jetzt tatsächlich schon wieder ein bisschen länger her, als OpenAI das neue O3-Modell gelauncht hat. Aber das hat mich insofern beschäftigt, weil es jetzt mit O3 das erste Mal tatsächlich auch aus einem journalistischen Kontext raus, nämlich ganz gut gute Arbeit leisten kann, was man so probiert hat, nämlich mit dieser Research-Funktion und mit dieser Power-Suche dahinter. Ich habe da einiges probiert, weil Bisher war es ja immer irgendwie schwierig, Suche und KI so zu vereinen, dass man wirklich sinnvolle Rechercheantworten rauskriegt. Und ich denke jetzt mit diesem O3-Modell und mit diesen Fähigkeiten und mit diesen Reasoning-Fähigkeiten, die das jetzt hat, kommen wir aus, vor allem auch aus dem journalistischen Blickwinkel raus, wirklich schon nahe an so ein Research-Modell, was uns die tägliche Arbeit oder mir damals schon als Journalist die tägliche Arbeit wesentlich erleichtert hätte. Wir haben da ein paar Dinge probiert, wirklich Sachen zu recherchieren, wie wir sie als oder wie ich es in meinem früheren Beruf quasi täglich gemacht habe. Und es war einfach erstaunlich, was da rauskommt.
Welche Fragen waren das zum Beispiel? Also was wäre so eine Recherche? Und wie verhält sich dann O3, wenn es recherchiert?
Das geht ein bisschen so, also ich habe es tatsächlich probiert mit ein paar Dingen. Erstens mal, ich wollte es einfach mal ausprobieren für gewisse Sachen, was es dafür nicht. Ich habe einfach mal Sachen über mich recherchieren versucht und Schaut, weil kann man es ja vielleicht auch am besten bewerten, stimmt das alles oder kommt da vielleicht völliger Blödsinn zurück? Und es war erstaunlich, was das alles gefunden hat. Also da machen sich teilweise auch Untiefen des Internets auf und man denkt, oh Gott.
Aha, oh Gott, muss ich auch probieren.
Ja, also das war eine Erkenntnis und die andere Erkenntnis war aber, man kriegt es einfach mit, wie das Modell mit sich selbst beschäftigt. Ich hatte gemeinsam mit einem Kollegen, der hatte das auch probiert, ein Foto von in dem Fall war es ein Gebäude, und inspiriert von ihm, er hatte das auch probiert und ich dachte mir, okay, ich schicke da jetzt ein Foto von einem Gebäude rein und frage einfach mal, was ist das für ein Gebäude? Und es hat 5-6 Minuten gebraucht und nachdem er ja alle Schritte quasi
nachvollziehen kann,
was das tut, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, welche Quellen das alles anzapft. Und genau das ist es ja, was du als Journalist am Ende ja brauchst, dass du sagst, okay, wenn du schon recherchierst, musst du ja wissen, von welchen Quellen kommen die Informationen, um das wiederum zu verifizieren. Double-Check-Geschichte. Und es war schon beeindruckend, weil es kam am Ende kam die richtige Antwort raus. Ich hatte das ORF-Landesstudio Steiermark als Foto, habe es da hochgeladen. Und es hat es am Ende mit der Begründung erkannt, dass nur diese Art von Antennen, die am Dach montiert sind, dass das quasi der ausschlaggebende Grund für die Antwort war. Das hatten wir mit einem Kollegen probiert und dann gab ich auch eine Aufgabe, nur von einer Hausecke, weil ich das mal genauer herausfinden wollte, ob das funktioniert. In dem Fall war es in Klagenfurt am Neuen Platz, da auf der Ecke, wo das Wahrzeichen der Lindwurm steht, also vom Rathaus. Und das ist insofern besonders, weil es auf der vorderen Seite das Rathaus und auf der anderen Seite ist ein Reisebüro. Also das kann man eigentlich ganz gut einordnen. Das hat auch sehr lang gebraucht und hat dann aber wirklich Schritt für Schritt genau beschrieben, warum das Klagenfurter Rathaus sein muss. Eben mit diesen ganzen Dingen, dass da eben das Reisebüro ist, dass die Flaggen vorne draußen sind. Also es kann sich nur um das handeln. Man sagt, okay, wenn das die neue Qualität der Recherche wird und dann doch ja relativ schnell ist, dann sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg. Das war jetzt natürlich erstmal Test und nicht wirklich brauchbar, aber das könnte natürlich für künftige Anwendungsfälle schon wirklich auch einen Impact haben und vor allem die Dinger werden ja auch immer besser.
Ja, voll spannend. Und ich finde es total schön, dass du sozusagen als Forscher und Journalist eine Forschungsfunktion eines Modells abtestest. Sehr schön. Aber erzähl jetzt mal für Leute, die dich nicht kennen. Ich kenne dich ja schon eine Zeit lang und ich kenne auch dein Engagement und deine eben deinen Forschergeist und Ideenreichtum. Aber wie kamst du zu KI, zum KI-Thema und wie war deine Reise bis heute? Und erzähl auch natürlich ein bisschen, was du jetzt gerade heute machst.
Dann fange ich vielleicht mit dem, was ich jetzt gerade heute mache. Ich darf mich im ORF in der technischen Direktion im Bereich Innovation und Smart Producing sehr viel ums Thema KI kümmern, dankenswerterweise vor allem um Redaktionstools, die sehr nahe an der Redaktion oder in der Redaktion verwendet werden, weil ich auch ursprünglich aus der Redaktion komme. Ich war 15 Jahre lang im Landesstudio Kärnten im aktuellen Dienst täglich, habe also tagtäglich Nachrichten produziert für Radio, Fernsehen und online. Und das ist auch ein bisschen so der Hintergrund, wie mich der Weg zur KI gebracht hat. Ich habe täglich ein und denselben Beitrag für mehrere Formate produziert, also für Radio, Fernsehen, Online, Social Media in allen möglichen Formaten. Und der Zeitdruck, der in den letzten Jahren vor allem immer mehr geworden ist, aufgrund immer weniger Personal und anderer Umstände, ist es halt so geworden, dass man halt in weniger Zeit viel mehr hat schaffen müssen. Und da war immer schon ein bisschen der Wunsch so von mir da, wenn ich denn nur sowas wie eine Copy-and-Paste-Funktion hätte, wo ich aus einem Radiobeitrag jetzt sinnbildlich gesprochen einen Fernsehbeitrag kopieren könnte, das würde mir super helfen.
Weil also, du da nichts Neues erstellst, sozusagen. Du schreibst oder erstellst einen Beitrag einmal, tiefgründig recherchiert und sozusagen nur die Formatausgabe ist eine andere für andere
genau,
Kanäle.
Genau, also ich nenne es immer konfektionieren, also ich muss das umkonfektionieren. Natürlich verwendet man jetzt im Fernsehen eine andere Sprache als im Radio, also man baut den Text anders auf, aber genau sowas, also ich brauche ein anderes Format und ich beschäftige mich mit KI selber schon relativ lange, schon seit 2015, so mit Bildklassifizierungsmodellen. Und ich hatte mich auch mit den ersten GPT-Modellen, also auch mit GPT-1 und GPT-2 herumgespielt, aber das kam also von der Qualität her ja nirgendwo dorthin, wo man sagt, okay, das hätte damals funktioniert. Und als dann dieser Hype im November 22 ausbrach rund um ChatGPT und man wirklich das erste Mal so mit einem wirklich guten Sprachmodell diese Texte plötzlich generieren konnte, da sah ich irgendwie, dass KI jetzt auch für mich wirklich wesentlich relevant wird, weil ich plötzlich tatsächlich aus einer langen Radiostory mir eine Kurzzusammenfassung schreiben hat lassen oder es war plötzlich möglich, das zu machen. Und das war eigentlich das, was ich jeden Tag mehrfach gemacht habe. Und damals schon völlig gehypt, durchaus auch ein bisschen naiv gehypt und dachte, ja, jetzt geht das endlich. Und also rückblickend muss ich ja heute sagen, damals hat es ja eigentlich auch nicht gut funktioniert, aber es hat wesentlich besser als schon in den Vorzeiten funktioniert. Und da hat man dann einfach gesehen, okay, da kommt was Großes auf uns zu. Und ich habe das dann eigentlich sehr schnell auch für mich genutzt. Dass ich damit arbeiten kann und hatte an den Kolleginnen und Kollegen bei mir im Umfeld gleich bemerkt, welchen Impact das haben wird.
Was hast du da genau gemacht? Du hast jetzt so ein kleines Tool gebastelt, oder?
Genau, also ich hatte mir ein Tool gebastelt, wo ich genau das machen kann. Ich habe eine fertige Radio-Story, ziehe diese Radio-Story in dieses Tool und drücke dann auf den Knopf TV-Beitrag und dann kommt ein TV-Beitrag raus. Jetzt nicht fix fertig mit Video geschnitten, sondern einfach der Text für diesen TV-Beitrag, der aber auch sehr viel Zeit annimmt, das einfach umzuformulieren, dass das quasi genau in der Sprache und in der Form und in der Tonalität rauskommt. Und dasselbe nochmal für einen Online-Artikel. Also ich habe dann meine Radio-Story, meine Fernseh-Story und gesammelt daraus eine ausführliche Online-Story, die jetzt rein textbasiert ist. Und im Prinzip hatte ich dann tatsächlich ein kleines Tool, eine Geschichte rein, mehrere Geschichten raus. Und das war so der urerste Prototyp für den AI-Editor, wie das Tool heute heißt, was schon wesentlich größer und wesentlich mehr kann als damals.
Und wesentlich mehr Nutzer als nur dich hat.
Wesentlich mehr Nutzer, das stimmt. Aber es war so mein erstes Werkzeug mit der KI, wo ich einfach... Also ich war mir damals nicht bewusst, welchen Impact das haben wird und ich war mir damals aber auch noch lange logischerweise nicht bewusst, welchen Impact die KI generell haben wird, die seit 2 Jahren ja förmlich überschlagen sich ja jeden Tag die Neuigkeiten, aber dass man das dann so mitnimmt. Und das war, ich bin da in dieses Thema tatsächlich fast ein bisschen aus dem eigenen Nutzungsdrang reingestolpert und habe mich dann da halt von da an wirklich extrem damit befasst.
Und man muss dazu sagen, du bist ja kein Programmierer oder zumindest du bist noch ein bisschen angelernter Programmierer, oder?
Ja, meine Kollegen und Freunde sagen so Autodidakt-Programmierer tatsächlicherweise.
Weiß ich total.
Das ist auch so ein Thema. Die KI hat mir nicht nur in meiner täglichen Arbeit geholfen, sondern hat mir auch bei der Arbeit geholfen, damit meine tägliche Arbeit einfacher wird. Also das Programmieren ist ja plötzlich durch die KI auch ja viel leichter. Meine Lernkurve ging so nach oben, weil ich plötzlich auch hochkomplexe Operationen machen konnte, für die ich wahrscheinlich sonst eine Woche gebraucht hätte und dann plötzlich in ein paar Stunden irgendwas herstellen konnte, wo einfach, ja... der Weg zum Ziel wird einfacher, einfach deshalb, weil vor allem bei der Programmierarbeit finde ich die KI einen schon sehr viel zumindest erklärt und vor allem in der Fehlersuche auch
hilft.
Sehr gut damit umgehen kann.
Und das finde ich ist wirklich so die, wirklich die persönlich inspirierende Story, dass sozusagen das erstens, wo der Wille dann Weg und auch wenn man kein gelernter Programmierer ist, kann man trotzdem coole Ideen haben, coole Tools bauen und eben mit der Hilfe der KI diese Ideen auch verwirklichen und austesten. Und manche davon finden Anklang und sind wie Editor, mit dem du ja auch den EBU Innovationspreis gewonnen hast. Und Editor hat, glaube ich, über 1000 tägliche Nutzer, oder? Im ORF und ja, im Universum und hat ja auch schon über die Grenzen Österreichs auch Wellen geschlagen. Also definitiv eine Erfolgsgeschichte, aber eben aus einer Idee kann schon was Gutes entstehen, wenn man das, also auch mit der Hilfe der KI, wie du geschildert hast. Aber ja, was kann der Editor heute? Vielleicht erzählst du uns mal kurz so, was kann das Editor tun? Wie hilft es den Redakteurinnen und Journalistinnen im ORF?
Genau, es ist mittlerweile ist der Editor zu einem zentralen KI-Toolbox geworden, vor allem mit sehr starkem Fokus auf die Redaktionen und vor allem auch mit sehr starkem Fokus auf Redaktionsworkflows. Da geht es jetzt nicht primär darum, dass ich jetzt irgendeinen Text generieren kann, weil das könnte ich jetzt theoretisch mit jedem anderen Tool auch, du hast vorhin schon erwähnt, Microsoft Copilot oder ChatGPT oder was auch immer, sondern da ist der Editor ja wirklich extrem darauf abgestimmt, dass wir auch redaktionelle Formate rausbringen. Grundsätzlich ist der Editor sowas wie eine Prompt-Datenbank, wenn man so haben will, auf die jeder Zugriff hat. Und dahinter befinden sich mittlerweile aber tausende Prompts, muss man sagen, wo die Kolleginnen und Kollegen genau ihre Use Cases abbilden können. Vielleicht ein Beispiel, letzte Woche hatte eine Kollegin aus dem Teletext, die muss immer zeichengenaue Headlines, also Überschriften schreiben. Das ist so ein Prompt, der an dem halt auch täglich gefeilt wird, wo man diesen Prompt versucht täglich das noch besser beizubringen, weil es halt mit dem Zeichenzählen nicht ganz so gut geht und so weiter. Aber mittlerweile hat dieser Prompt Version 50, glaube ich, oder 60 und mittlerweile macht er schon ganz gute Headlines und hilft der Kollegin dabei, einfach bei Vorschlägen für Headlines zu finden, wo man sich ja immer schwer tut. Mhm. Wir wissen auch oder wir sehen es auch nicht immer, kommt die perfekte Headline daraus, weil die KI sich doch manchmal schwer tut, wirklich den wirklichen Sinn von einem kurzen Text zu ermitteln. Aber was wir sehr stark sehen, durch die Inspiration kommen die Leute einfach sehr schnell auch auf neue Ideen. Neben diesen ganzen Textgenerierungsmodellen, wo halt jetzt nicht nur Headlines generiert werden können, sondern theoretisch auch Vorschläge für Radiomeldungen oder für einen Pressetext zu irgendeiner TV-Sendung oder was auch immer, da kann sehr viel quasi an Vorschlägen generiert werden. Der Editor bietet auch weitere Workflow-Tools multimedialer Art. Das Beispiel ist Transkribieren. Mhm. Jetzt Text transkribieren, das ist ja jetzt per se überhaupt nichts Neues. Im ORF gibt es auch schon zahlreiche Tools, die transkribieren können. Wir hatten aber so ein bisschen einen ähnlichen Effekt, wie es mit ChatGPT ist. Wir haben mit dem Editor eine einfache Zugangsmöglichkeit geschaffen zu diesen Tools. Man kann halt relativ easy sein Audio-File reinziehen und kriegt binnen Sekunden das Transkript raus und muss nicht das Format fünfmal wandeln und in irgendwelche Software-Tools einstellen, sondern kann das relativ schnell machen. Oder auch Live-Übersetzungen, so dass ich auf der einen Seite sage, ich kann mit meinem Handy, kann ich die Pressekonferenz mithören lassen und wenn die fremdsprachig ist, kann ich das Interview quasi in Deutsch gleich mitlesen.
Das ist sicher für die Auslandskorrespondentinnen interessant, genau, oder?
Ein sehr hilfreiches Tool verwende ich mittlerweile selbst oft auch, bei Besprechungen und so, dass man einfach das super mitlesen und dann gleich auch zusammenfassen lassen kann. Und all diese Einzeltools, da gibt es natürlich viel, viel mehr, die im Editor abgebildet sind, die sprechen auch miteinander. Das heißt, ich kann aus einer Transkription mir zum Beispiel jetzt sofort eine Teletext-Headline machen lassen. Oder ich kann mir aus einer Transkription, aus deren Beschreibung mir ein Bild generieren lassen oder wieder Sprache generieren lassen. Also alle Tools auf einem Ort, die wiederum miteinander sprechen oder miteinander sprechen können, wenn man das haben will. Man kann die natürlich auch isoliert benutzen, aber ich glaube, die Stärke liegt eben genau darin, dass man diese geballte Kraft an einem Ort hat und dass diese Tools jetzt oben drüber alle nochmal auch mit unseren ganzen Inhouse-Systemen connected sind. Also wenn ich jetzt ein Audio von irgendwo haben will, muss ich das nicht mühevoll irgendwo exportieren und da rein tun, sondern ich kann es mir einfach aus unserem Radiosystem zum Beispiel per Drag and Drop hinziehen und das erkennt das richtig. Und ich glaube, das macht die Stärke am Ende aus.
Also nicht nur, was ich raushöre, nicht nur, was es technisch kann, das spielt schon alle Stücke, sondern dass es wahrscheinlich, und das weiß ich auch, wirklich nah am User entwickelt worden ist, wie du sagst, dass es wirklich dann die Redakteurinnen, Journalisten, Journalistinnen in ihrer täglichen Arbeit wirklich an der Stelle entlastet, wo sie sonst Zeit für diese berühmten manuellen repetitiven Fähigkeiten wahrscheinlich liegen lassen würden. Also echt ein schönes Beispiel auch in der, nicht nur in der Entstehungsgeschichte, sondern auch in der Weiterentwicklung. Und wenn wir schon bei Weiterentwicklung sind und ein bisschen bei den Erfahrungen der letzten Jahre mit der KI und mit allem, was es kann oder was es nicht kann, hast du da irgendwelche Fails auch erlebt? Also irgendwelche Dinge, die gar nicht funktionieren oder funktioniert haben? Weil Win haben jetzt ganz viele gehört beim Editor, aber du bist ja vielfältig engagiert. Ist ein Fail.
Es ist natürlich, der Editor ist natürlich ein Win, aber am anderen Ende sind da wahrscheinlich auch ganz viele kleine Fails dabei, damit man da auf dem Weg dorthin kommt. Aber ja, natürlich gibt es bei der KI viele Fails. Also einerseits, was ich gerade sehr viel probiere, ist das Thema Videogenerierung, was noch meiner Meinung nach überhaupt noch nicht gut funktioniert, wo man ähnlich wie die ersten Bildmodelle, wo man halt wirklich ja auf sehr viel Probleme stößt, dass man das nutzen kann. Andererseits, ich habe auch noch eine leichte kreative Ader und versuche mir ein bisschen hier und da am Musik produzieren. Ich habe da auch quasi eine Vergangenheit, als ich beim Radio begonnen habe, beim Privatradio, war ich da in der Produktion tätig und habe mich um Soundlayouts gekümmert für Radiosender und habe da auch versucht, immer so meinen eigenen Song und so zu machen. Hat damals schon nicht funktioniert. Und als jetzt diese Musikmodelle rausgekommen sind.
So wie Suno oder so.
Ich habe es konkret mit Suno probiert. Dachte ich, okay, wieder super. Jetzt kann ich mir da einfach den Prompt reingeben und habe dann tatsächlich den Text selbst geschrieben, weil das hatte ich da gesehen, dass man ChatGPT, wenn man da versucht, einen Song zu schreiben, ich glaube, da kommt nichts Gescheites raus. Und okay, eigenen Text geschrieben und dann mit Suno produzieren zu lassen. Natürlich, wenn man das jetzt anhört, vor allem als Konsument anhört, denkt man, Wahnsinn, was die KI alles kann.
Fertiger Tatstürmer, hä? Nein,
genau,
doch nicht.
Fertiger Song kann nur Platz 1 sein eigentlich. Und man wird dann aber sehr schnell vor die Ernüchterung gestellt, dass das natürlich nicht so ist. Jetzt gab es Beispiele, wo man natürlich mit KI-Songs die Charts gestürmt hat. Vor allem relativ am Beginn war da ja ein deutscher Kollege, der mit einem Song ja, glaube ich, in den Top 10 der Spotify-Charts in Europa sogar geworden ist. Aber man sieht auch, dass das eher die absolute Ausnahme ist und dass es einfach nicht das gemachte Nest ist, nur wenn man jetzt da einmal auf Generate drückt und man da den Song rauskriegt. Also das würde ich klassisch für mich als Fail bezeichnen, weil ein bisschen Naivität war da schon auch dabei, wo man gedacht hat, ja, klingt gut, das machen wir jetzt. Und dann sieht man aber, na okay, das interessiert eigentlich genau gar keinen, da gehört schon ein bisschen mehr dazu.
Allerdings, ein bisschen mehr Mensch sein. Ein bisschen mehr Mensch sein,
ja, aber ich denke mir auch da, wo ein Fail, da ist wieder auch ein Learning irgendwo dabei. Und ich habe einfach gemerkt, okay, man kann sich auch da einfach wieder Ideen holen. Aber man muss dann doch den Arbeitsweg machen und das halt richtig produzieren.
Sehr schön. Vielleicht unterhalten wir uns ein anderes Mal über deine Musikreise und deine Charts-Stürmer in ein paar Monaten. Ich bin mir sicher, es wird noch ein paar geben. Aber jetzt, weil wir uns langsam dem Ende des Gesprächs nähern, wie immer bei all meinen Gästen die Frage so nach dem Blick in die Zukunft, jetzt mit all deiner Erfahrung, mit deinem Interesse, mit deiner Leidenschaft, Neugierde und auch mit der wahnsinnig schnellen Entwicklung, die wir gerade erleben. Wie blickst du in die Zukunft? So 3-5 Jahre im Voraus. Was glaubst du, wie sieht unsere Welt aus, unser Arbeitsalltag? Was wird uns beschäftigen?
Ich habe mir die Frage schon sehr oft gestellt, weil ich mir irgendwie schwer tue, mittlerweile irgendwie den Blick nach vor zu haben, was da alles kommt. Das ist aber eigentlich schon so ein paar Jahre jetzt, bestes Beispiel, vor noch 5 Jahren habe ich mir einfach gedacht, was kann jetzt noch bei den Smartphones kommen? Wir haben plötzlich hochauflösende Kameras, haben gute Mikrofone, haben große Displays. So, was soll ein Smartphone noch mehr können? Vorher hat man sein Smartphone im Jahresrhythmus gewechselt. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon 4 Jahre das gleiche Modell, weil es eh alles dasselbe kann.
Also bei Langsamung der Innovation, meinst du, höre ich daraus.
Ja, und dann kam KI und jetzt sieht man ja, okay, diese ganze KI-Bauer wandert jetzt plötzlich ja auch schon wieder auf dieses Device und ich habe die KI ja immer mit. Sogar wenn ich mit meinem Auto fahre, kann ich und rede ich mit der KI sogar, weil es nimmt mir dann Arbeit ab, weil ich da halt einfach Dinge machen kann. Ich tue mir extrem schwer, da vorzublicken, aber ich könnte mir vorstellen, dass alles automatischer wird. Also, dass alles viel mehr automatisiert abläuft. Wir hören ja schon jetzt, dass sich E-Mail-Bots gegenseitig E-Mails schreiben und die das 1000 E-Mails hin und her geschickt haben, um für ein Meeting für einen Chef zu finden. Die haben sich das untereinander ausgemacht. Ob das die Lösung ist, weiß ich auch nicht. Das kann man wahrscheinlich dann am Ende, kann die KI noch ein bisschen intelligenter werden. Aber ich tue mir total schwer mit einer Vorstellung, wohin die Reise wirklich geht. Ich glaube, es wird vieles automatischer, es wird vieles einfacher. Ich werde aber im Umkehrschluss für viele, die das nicht verstehen, wahrscheinlich auch so viel komplexer, dass es einfach nahezu nicht mehr durchblickbar werden wird. Was jetzt wie funktioniert und warum es vor allem funktioniert.
Aber das klingt nach einem balancierten Blick in die Zukunft. Ein bisschen Optimismus und ein bisschen Sorge auch. Wie wird es dir, glaubst du, gehen in 5 Jahren? Also optimistischer Marco oder?
Ja, ich hoffe, dass in 5 Jahren, dass ich mich eben nicht mehr um irgendwelche administrativen, formalen Dingen Gedanken machen muss, sondern dass das alles irgendwie schon eben automatisch funktioniert, dass Dinge vor allem einfacher werden und dass man am Ende eigentlich wieder mehr Zeit für das hat, was man gerne machen will und gerne mag. Und so wie du es vorhin angesprochen hast, selbst beigebrachtes Programmieren oder so, das ist mehr oder weniger fast ein bisschen ein Hobby von mir. Und ich sehe schon jetzt, durch die KI kann ich mein Hobby noch viel besser machen. Und vielleicht gibt es dann auch Tools oder kann durchaus sein, dass wir irgendwelche Unterstützungen kriegen, dass uns ein bisschen das Leben einfacher macht. Vielleicht ist es der Roboter, der einen den Boden zu Hause wischt. Ob man den dann haben will oder nicht, das ist eine andere Geschichte, aber diese Dinge könnten schon sehr viel auch Sinn machen am Ende.
Und vielleicht erfindest du dich ja wieder in 5 Jahren. Wer weiß, was dir die KI sonst noch alles beibringen könnte, neben Programmieren und Musik machen und.
Mal sehen.
Wir bleiben neugierig und miteinander verbunden auf jeden Fall. Es steht ein langes, sonniges, warmes Wochenende in Wien und in Österreich bevor. Morgen ist der 1. Mai. Vielleicht hört ihr euch die Sendung am langen Wochenende irgendwo im Garten, in der Sonne oder beim Radfahren und. Ich werde auf jeden Fall die Natur genießen und mir die Zeit in der Natur gönnen. Ein bisschen weiter weg von den KI-News. Aber nächste Woche geht es fröhlich weiter. Und ich bin mir sicher, dass wir mit der nächsten Woche wieder ganz viel zu besprechen haben. Auf jeden Fall mit einem tollen neuen Gast. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Liebe. Teilt den Podcast, erzählt davon, spread the love. Danke und tschüss.